HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
I love this city. It's given me and my family huge.
Diese Stadt hat meiner Familie, meinen Geschwistern und mir so viele Chancen eröffnet.
Wie viele andere Londoner auch, verdanke er der Stadt einfach alles.
Like so many Londoners, I owe London everything. London calling to the
faraway towns. We can't afford to live in London now.
Wir können es uns nicht mehr leisten, in London zu leben. Wir fallen zurück ins viktorianische Zeitalter und die Regierung lässt es zu.
And this is what this government is allowed to happen.
We haven't built enough homes for decades now.
Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten einfach nicht genug Wohnungen gebaut, ganz gleich, wie es der Wirtschaft ging und ganz gleich, welche Partei an der Macht war. London calling,
yes, I was there too. This is one of my regular walks down Oxford Street.
Das ist einer meiner regelmäßigen Spaziergänge. Die Masse von Leuten stört mich nicht. Wenn sie in London leben, dann stören sie weder diese Masse noch der Verkehr.
Doesn't worry you at all. Won't you give me a
smile? You get a lot of money, you get a lot of
Hier gibt es viel Geld, viel Aufmerksamkeit oder Menschen, die einfach auf einen zukommen. Es passiert einfach viel. Das ist gut.
It's giving you opportunities, so you get a lot of that. So yeah, it's a good place to be.
London Calling von der Punkband The Clash, ein Endzeit-Szenario. Auf dem Album der LP ist der Bassist Paul Simonon abgebildet, wie er gerade seine Gitarre auf der Bühne zerdeppert. Das war schwer in Mode in den 60er und 70er Jahren als Zeichen des Missfallens gegenüber der Spießigkeit einer ganzen Gesellschaft. Heute geht's gesitteter zu, wenngleich die angeschlagene Theresa May im Angesicht des Brexits und dem Suchen nach einer gemeinsamen Linie im britischen Kabinett vielleicht auch mal große Lust hätte, Luftgitarre zu spielen und dieselbe dann auch zu vernichten. Wir sind heute im Tag auf Weltreise im legendären London unterwegs, der größten europäischen Hauptstadt mit 8,2 Millionen Einwohnern und jährlich zig Millionen Besuchern aus aller Welt. Für die aus der Europäischen Union ist London besonders attraktiv, denn sie bekommen mehr fürs britische Pfund seit dem Brexit-Votum vor 2 Jahren. In die britische Hauptstadt zieht es aber auch alle mit sehr, sehr viel Geld. Ganze Stadtviertel sind inzwischen fest in der Hand schwerreicher Araber, Russen und Chinesen. Sie können Mondpreise für Immobilien bezahlen. Sie wohnen aber nur selten in der Metropole. Und das verdrängt nicht nur junge Familien und Normalverdiener immer weiter an den Rand der britischen Hauptstadt. In London wird neuerdings auch unter der Erde Wohnraum geschaffen, oftmals 4 Stockwerke tief, um die Platzbedürfnisse von Hausbesitzern zu stillen, die oberirdisch nicht mehr bauen können oder wegen gesetzlicher Vorschriften nicht dürfen. So ist London im Umbruch. Und seit dem Beschluss zum Austritt aus der Europäischen Union auf der Suche nach einer gemeinsamen Zukunft. Die steingewordene Vergangenheit ist überall präsent in London und deshalb machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug zur Tower Bridge, die steinverkleidete Stahlkonstruktion, für damalige Verhältnisse revolutionär. Und als sich am 30. Juni 1894 die Fahrbahn der Tower Bridge auseinanderklappte und der Prince of Wales die Brücke für den Verkehr zu Wasser und zu Land eröffnete, da hieß es in der Presse, sie sei ein Weltwunder und mache die Bedeutung Englands in der Welt deutlich. Es war einmal, Thomas Spickhofen berichtet.
Die Tower Bridge in Blau, Weiß und Rot zu streichen, das sei eine echte Verbesserung gewesen, sagt Tim Austin.
To be honest with you, it was a vast improvement.
Bis Mitte der 70er Jahre nämlich trug die Tower Bridge noch ein langweiliges Schokoladenbraun, erzählt Tim Austin, der die Touristen durch das Museum der Brücke führt. Erst zum silbernen Thronjubiläum von Elisabeth II. 1977 habe die Tower Bridge dann ihren farbenfrohen Anstrich erhalten, in dem sie auch heute noch strahlt. Notwendig geworden war die neue Brücke Ende des 19. Jahrhunderts, weil die London Bridge ein paar Meter weiter unter dem wachsenden Verkehr von Pendlern und Pferdekarren ächzte. Die große Herausforderung war es, eine Brücke zu bauen, die diesen Verkehr über die Themse hinweg entlastete und zugleich große Schiffe auf der Themse passieren ließ. So kam es zur Klappbrücke, die am 30. Juni 1894 eröffnet wurde und deren Fahrbahn über viele Jahrzehnte gewaltige Dampfmaschinen anhoben. Die Dampfmaschinen stehen heute bei Tim Austin im Museum der Tower Bridge.
Okay, we're now entering the
Hier können die Besucher sehen, wie die Brücke in viktorianischer Zeit gehoben wurde. Bis 1976 wurde das Heben und Senken mit Kohle, Dampf und riesigen hydraulischen Zylindern bewerkstelligt. Heute geht das per Knopfdruck. Motoren der deutschen Firma Bosch arbeiten in der Brücke. Die Deutschen können das eben am effektivsten.
Bosch electric motors are used now instead of the steam engines. Obviously German and much more efficient.
3 bis 4 Mal am Tag wird die Brücke auch heute noch hochgeklappt, bis zu einem maximalen Winkel von 86 Grad, also fast senkrecht. Dann steht der Verkehr auf beiden Seiten für mehrere Minuten still, sehr zum Verdruss mancher Pendler. Kamrat zum Beispiel fährt mit seinem Fahrrad regelmäßig über die Brücke. Wenn ein Schiff durch muss, dann kostet ihn das eine Viertelstunde warten. Kann schon passieren, dass ich dann zu spät zu meiner Verabredung komme, sagt Kamrat.
It's difficult. Feeling is very bad. Because sometimes I want to go to my friend's house and I am late sometimes.
Kamrat ist nicht der Einzige, der sich beklagt. Auch diese Brücke ist längst zum Nadelöhr geworden, berichtet Museumsführer Tim Austin.
40 bis 50.000 Fahrzeuge überqueren hier jeden Tag den Fluss. Es gibt ständig Staus und ein Tempolimit von 20 Meilen in der Stunde. Die Polizeikameras überwachen das konsequent und dann gibt's Knöllchen. Das ist ein großes Thema hier.
Vor 2 Jahren musste die Brücke sogar vorübergehend ganz gesperrt werden, für 3 Monate wegen dringender Renovierungsarbeiten. Keinen Stau gibt es auf der Tower Bridge in 43 Metern Höhe über der Fahrbahn. Dort befindet sich der Fußgängerweg der Brücke. 1910 musste er einstweilen geschlossen werden, unter anderem, sagt Tim Austin, weil die Damen des horizontalen Gewerbes in den Treppenhäusern und Aufzügen auf Kundenfang gingen.
Ladies of the night. Prostitutes were using the stairwells and the lifts for business. So these walkways were closed for 72 years.
Erst 72 Jahre später, 1982, wurden die Wege für die Fußgänger wieder geöffnet als Brückenmuseum. Seither kann man hier die Geschichte der Tower Bridge und anderer Brücken nachverfolgen. Man kann den 60 Meter langen Gang auch für Veranstaltungen anmieten, aber dafür braucht man nicht nur das nötige Kleingeld, sondern sollte auch möglichst schwindelfrei sein.
Die Tower Bridge gehört zum Standardprogramm jedes London-Besuchs, ebenso wie Buckingham Palace, Big Ben, der seit 2012 offiziell Elizabeth Tower heißt, Piccadilly Circus, London Eye, das British oder Victoria and Albert Museum und. Jens-Peter Marquardt ist für uns im Studio in London unser Reiseführer heute. Ich grüße Sie, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Der Brexit hat dem Tourismus nichts anhaben können, im Gegenteil. Wie macht sich das bemerkbar?
Dass es noch voller geworden ist hier in London. Also wir haben ja vorhin schon jemanden gehört, der das liebt, dass hier so viele Menschen auf einem Punkt hocken und sich durch die Stadt bewegen und die U-Bahnen und die Busse immer voll sind. Ich muss sagen, ich persönlich habe damit meine Probleme. Ich versuche eher so die Touristenattraktionen zu vermeiden. Aber in der Tat, das britische Pfund hat an Wert verloren seit dem Brexit, hat also London und Großbritannien jetzt billiger gemacht und das hat dazu geführt, dass eben noch mehr Touristen hier nach London kommen. Aber das machen sie natürlich nicht nur, weil es billiger geworden ist, sondern weil eben London auch so viel zu bieten hat.
Weil die Stadt eine so schöne ist. Die Stadt hat sich auch seit der Jahrtausendwende mächtig verändert. Sie ist sehr viel moderner geworden durch die vielen neuen Hochhäuser, die auf beiden Seiten der Themse gebaut wurden. Wie hat sie ihr Gesicht verändert? Beschreiben Sie uns das einmal.
Sie verändert sich immer weiter. Also es ist offenbar überhaupt kein Ende dieses Baubooms in Sicht. Also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel am besten mit dem Boot über die Themse fahren, also die Boote, die von Westminster Richtung Greenwich fahren, von dort sieht man eigentlich am besten, wie sich diese Stadt verändert hat und wie sie sich verändert. Auf beiden Seiten immer mehr Glaspaläste, immer mehr recht exzentrische Glasbauten. Da toben sich also die Architekten wirklich aus. Ursprünglich in den vergangenen Jahren war das eher die Nordseite, also zum Beispiel die City, das Bankenviertel, das jetzt wieder zum Finanzdistrikt geworden ist. Dort ist ein Glaspalast neben dem anderen, ein Bürogebäude neben dem anderen entstanden. Und diese Glaspaläste, die erdrücken fast St. Paul's Cathedral. Früher, als eben diese riesige riesigen Hochhäuser noch nicht da waren. Da war die Kathedrale, die St. Paul's Kathedrale, ein Landmark, also ein Leuchtturm eigentlich in dieser Stadt. Jetzt muss man sie suchen, diese Kuppel. Also das hat sich schon extrem verändert. Und jetzt im Augenblick wird das Südufer immer mehr von solchen Glasgebäuden eben erfasst. Immer mehr wird dort zugebaut. Also das ist schon eine riesige Veränderung. Wenn Sie Fotos eben von vor 10, 20 Jahren sehen, dann erkennen Sie London kaum wieder.
Dann gehen wir jetzt mal eben ins Museum. London hat jede Menge davon und der Eintritt ist bei vielen zumindest frei. Wie kann sich die Stadt das eigentlich leisten?
Ja, das ist mal eine Errungenschaft gewesen, die eine Labour-Regierung eingeführt hat, dass also alle Museen frei sind, also keinen Eintritt kosten. Allerdings versuchen die Museen, dieses dadurch wieder hereinzubekommen, dass sie zum Beispiel die Ausstellungen, die dort sind, also Spezialausstellungen, dass sie dafür einen vergleichsweise hohen Eintritt verlangen. Also das ist so eine Art Mischkalkulation. Wenn man nur die ständige Sammlung sehen will, dann kann man das kostenfrei tun. Wenn man aber eine der wirklich hervorragenden Ausstellungen sich ansehen will, der Sonderausstellungen, dann muss man ordentlich blechen.
Der Londoner Bürgermeister, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden, hat schon bald nach seinem Amtsantritt vor 2 Jahren gesagt, er wolle die Oxford Street mit mehr als 300 Geschäften und 500.000 Besuchern täglich und dem weltweit höchsten Stickstoffaufkommen von jedem Verkehr auf Rädern oder auch Reifen, sofern sie einen Motor hinten dran haben, befreien. London in Teilen jedenfalls soll Fußgängerzone werden. Was ist da geplant?
Das ist der Plan. Der lässt sich aber gar nicht so einfach umsetzen. Und diese Pläne, die Sie eben zitiert haben, die sind in Stocken geraten, weil es einfach nicht möglich ist, diese ganzen vielen Buslinien, die sich jetzt durch die Oxford Street quälen, irgendwo anders hinzuleiten. Weil das würde bedeuten, dass die Parallelstraßen dann noch voller werden. Also im Augenblick liegen diese Pläne auf Eis. Die sind eigentlich vernünftig, aber lassen sich in die Praxis nur sehr, sehr schwer umsetzen, sodass die Situation sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit weiterhin so darstellen wird, dass die Oxford Street völlig vollgestellt ist, vor allen Dingen von Bussen und Taxen und auf den Fußgängerwegen sich eben die Menschen von Kaufhaus zu Kaufhaus quälen. Also meine bevorzugte Straße ist die Oxford Street mit Sicherheit nicht.
Bevor wir weiter durch die Stadt ziehen, lassen wir mal eben George Orwell ran, der den Osten von London in den 40er Jahren beschreibt.
Den ganzen Tag vertrödelte ich auf der Straße und gelangte dabei immerhin bis Wapping im Osten und Whitechapel im Westen. Es war seltsam nach Paris. Alles war so viel sauberer und ruhiger und langweiliger. Man vermisste das Kreischen der Straßenbahnen, das geräuschvolle, faulende Leben in den Querstraßen und die Soldaten, die über die Plätze hinweg klirrten. Die Menge war hier besser gekleidet und die Gesichter schöner, milder und ähnlicher, ohne die wütend verbissene Individualität und den Groll der Franzosen. Hier gab es weniger Betrunkene und weniger Schmutz und weniger Streitereien und mehr Muße. Menschentrauben standen an allen Ecken, waren ein wenig unterernährt, aber hielten sich schadlos an ihrem Tee und 2 Scheiben, die ein Londoner alle 2 Stunden verdrücken muss. Es schien, als atme man hier eine weniger fiebergeschwängerte Luft als in Paris. Es war das Land des Teebehälters und der Arbeitsbörse, wie Paris das Land des Bistrot und der Ausbeuterbetriebe ist. Es war faszinierend, die Menschenmassen zu beobachten. Die Ostlondonerinnen sind hübsch, das kommt vermutlich von dem Blutgemisch, und Limehouse wimmelt von Orientalen. Chinesen, Laskaren aus Chittagonien, Händler aus Dravidien, die seidene Tücher feilboten, einige Sikhs, weiß der Himmel wie. Hier und da gab es Straßenversammlungen. In Whitechapel versuchte einer, den sie den singenden Evangelisten nannten, für Sixpence Seelen vor der Hölle zu erretten. Auf der East India Dock Road hielt die Heilsarmee einen Gottesdienst ab. Sie sangen »Anybody here like Sneakin' Judas« zu der Melodie von »What shall we do with a drunken sailor?« Auf dem Tower Hill versuchten zwei Mormonen gegen die Massen anzureden. Um ihre kleine Rednerplattform hatte sich eine Menschenmenge versammelt, die schrie und sie unterbrach. Irgendjemand klagte sie der Polygamie an. Ein lahmer Mann mit Bart, offenbar ein Atheist, hatte das Wort Gott gehört und versuchte erbost, durch Fragen die Rede zu stören. Darauf ein Aufbrausen durcheinanderrufender Stimmen.
Viel sauberer, ruhiger und viel langweiliger als Paris, so beschreibt George Orwell den Osten von London von gestern, die Hauptstadt eines Landes des, wie wir eben gehört haben, Teebehälters und der Arbeitsbörse. In der Holloway Road im Norden Londons, einer 3 Kilometer langen Einkaufsstraße, werden die Arbeitsplätze auch rarer. Die Zeichen der britischen Einzelhandelskrise sind unverkennbar, Kaufhäuser sterben, auch weil der Internethandel blüht. Christoph Heinzle nimmt uns mit.
Die Holloway Road ist das Herz des Stadtteils im Norden Londons. Nicht die beste Gegend, viele Billigläden, aber immerhin einen Marks & Spencer haben sie hier. Doch das britische Traditionsunternehmen will dieses Kaufhaus hier schließen. Sehr traurig finden das zwei ältere Damen.
We like Marks & Spencers.
Wir mögen Marks & Spencer. Das ist eine Institution. Diese Gegend ist eh geplagt. Hier gibt es keine guten Läden. Jeder kauft online. Aber das ist doch kein Einkaufserlebnis mehr. Und es geht doch auch um die Gemeinschaft. Der junge Verkäufer mit indischen Wurzeln dagegen am Schmuckstand gegenüber weint dem Kaufhaus keine Träne nach. Marks & Spencer, seid teuer, ihr kaufe nur online, billig.
Only online, because it's cheap, this is expensive, Marks & Spencer.
Marks & Spencer ist lediglich ein Leidtragender der britischen Einzelhandelskrise, aber einer der prominentesten. Von Shopping-Malls abgehängt, von hohen Mieten gebeutelt, dem Internet unterlegen. Vorstandschef Steve Rowe will insgesamt 100 Filialen schließen, ein Zehntel aller Standorte. Wir müssen jetzt unseren Immobilienbestand modernisieren, um sicherzustellen, dass wir für unsere Kunden die passenden und aufregenden Standorte haben. Wir müssen einige kleinere Läden schließen, wo wir nicht das ganze Sortiment haben, und den Kunden in größeren Läden zeigen, was Marks & Spencer ausmacht. Ein Viertel des britischen Handels im Non-Food-Bereich läuft schon online, mehr als andernorts, so der Londoner Einzelhandelsberater Richard Hyman. Dagegen halten könne man nicht durch Preiskampf, sondern nur durch Dienst am Kunden.
A retailer competing with the Internet.
Im Wettbewerb mit dem Internet muss ein Einzelhändler Leute ansprechen, die nicht unbedingt wissen, was sie wollen, die inspiriert werden wollen. Das passiert online ja nicht. Aber wenn die Mitarbeiter verkaufen sollen und man sie dann entlässt, dann schadet das dem Verkauf und am Ende ist man weg.
You're gone.
Dabei beschweren sich gerade Marks & Spencer Stammkundinnen wie diese in Holloway über den Service.
Staff service and the trust that someone like me who shopped with them for so many years should maintain a trust by serving a customer properly.
Die Mitarbeiter müssten sich mehr um das Vertrauen der Kunden bemühen. Eine andere sieht weiter Chancen für Shoppen vor Ort.
I do like to go to the shop to actually see.
Ich gehe gerne in Läden, weil ich dort sehen und anfassen kann, was ich kaufe. Das geht online nicht. Im Laden kann ich mich von der Qualität selbst überzeugen. Doch man darf es nicht jedem recht machen wollen, sagt Richard Hyman, müsse sich auf die eigenen Stärken konzentrieren. Man muss die Kernkunden identifizieren und andere ignorieren, weil man sonst die Kernkundschaft schlechter bedient. Einige der Gewinner in diesem Geschäft sind ja bei Ihnen in Deutschland sehr bekannt. Aldi, fantastisch, weiß genau, was es tut. Oder Primark, der Aldi für Kleidung. Das ist eine ähnliche Philosophie. Sie sind sehr fokussiert, bleiben bei dem, worin sie gut sind. Viele, vor allem Ältere und vor allem Frauen, sehen die Krise der High Street, der Haupteinkaufsstraße, auch unter einem anderen Aspekt. Die High Street ist nicht mehr, was sie mal war, ein Teil der Gemeinschaft, wo man sich auskannte. Ich gehe 3-4 Mal die Woche shoppen. Manchmal kaufe ich gar nichts, will nur mal raus.
There's much more to the High Street than shopping.
In der High Street geht es um mehr als nur einkaufen. Shoppen ist eine soziale Aktivität. Die High Street ist der Herzschlag der Städte. Sie ist sehr wichtig und sollte unterstützt werden.
Die Deutschen kennen es seit der Karstadt-Krise. Erst macht das Kaufhaus zu, dann geht es mit der ganzen Straße bergab. Das spielt sich jetzt auch in London ab, wie wir gerade gehört haben. Marks & Spencer schließt dort 100 Filialen. Eine zerstörerische Wucht des Niedergangs lässt sich in London auch an anderen Symbolen erkennen. Am Grenfell Tower im Westen der Stadt am 14. Juni vor einem Jahr stand das Hochhaus in Flammen. 72 Menschen starben, weil die Bezirksverwaltung, die im Geld schwimmt, für die Ärmsten, die darin wohnten, noch nicht einmal das gesetzlich Vorgeschriebene übrig hatte. Der Grenfell Tower, ein Symbol für eine Wohnungspolitik, der das Wohl von Menschen offenbar herzlich egal ist. Jens-Peter Marquardt in London, was heißt das für die Durchschnittsfamilie, die sich eine Dreizimmerwohnung, sagen wir mal, mit ihren vielleicht zwei Kindern in London mieten will?
Die hat weiterhin große Schwierigkeiten, jedenfalls in der Nähe des Zentrums zu sein. Sie wird mit Sicherheit aus London herausgezogen sein und eben lange Anfahrten in Kauf nehmen. Anfahrten eben aus dem Umland in überfüllten Zügen, weil solch eine Familie zur Miete sich das kaum mehr leisten kann, hier in London zu wohnen. Die Briten sind in der Regel ein Volk auch von Haus- und Wohnungsbesitzern. Der Anteil der Mieter ist deutlich geringer als in Deutschland. Auf dem Lande und in der Provinz ist das auch kein Problem. Aber die jungen Leute, die können sich heute London nicht mehr leisten, eben auch hier es nicht leisten, sich eine Wohnung zu kaufen. Glücklich der eben schon in frühen Jahren sich eine Wohnung gekauft hat und die dann vererben kann. Aber für diese nächste Generation, für die jungen Leute, ist das verdammt schwer.
Nennen Sie meine Hausnummer. Ich habe vorhin mal ganz kurz geguckt, Zwei-Zimmer-Wohnung ungefähr so im keinem besonders tollen Stadtteil West Kensington, das nicht so toll ist wie Kensington, 2.500 Euro umgerechnet. Ist das so die, ich glaube 60 Quadratmeter, ist das so die Hausnummer ungefähr?
Das ist die Hausnummer, also deutlich teurer als in Deutschland, aber der jüngste Trend ist, dass die Mieten zurückgehen. Also das ist immerhin eine gute Botschaft des Brexit. Ich habe gerade vor einer Woche einen Brief meines Vermieters bekommen, wo er sagte, er möchte gern die Mieterhöhung zurücknehmen, die er im vergangenen Jahr festgelegt hatte. Also die 3% Inflation, die er dann draufgeschlagen hatte, da stand alles im Mietvertrag drin, die würde er jetzt gerne zurückziehen und die in den vergangenen Monaten seit Dezember überbezahlte Miete mir dann auch zurückzahlen. Offenbar, und das ist auch hier von anderen Kollegen eben der Eindruck, haben die Vermieter jetzt größere Probleme, solche etwas größeren Wohnungen auch zu verkaufen, weil Ausländer wegziehen, auch wegen des Brexits. Banker beispielsweise verlassen London und jetzt ist das wohl ich habe meinen Vermieter nicht gefragt, warum, tut man ja in solch einem Fall dann auch nicht, wenn die Miete geringer wird. Nee. Aber ich vermute mal, dass er möchte, dass wir diesen eigentlich im Dezember auslaufenden Mietvertrag verlängern und jetzt möchte er gute Stimmung machen. Also das sind immerhin gute Nachrichten in einem eher negativen Brexit-Umfeld.
Auf der anderen Seite gibt es Reichtum, manchmal mit bloßen Augen gar nicht zu erkennen. Gebaut wird gerne jetzt unterirdisch, manchmal 4 Stockwerke tief. Was entsteht da?
Ja, zunächst mal Ärger, wenn wir zum Beispiel uns einige Promis angucken. Also Robbie Williams und Jimmy Page, die streiten gerade ganz furchtbar. Die sind Nachbarn hier und Robbie Williams möchte eben seinen Keller ausbauen, sage ich mal etwas verniedlichend. Aber der möchte also mehrere Stockwerke unter seinem Haus noch dazu bauen und ausheben. Und Jimmy Page fürchtet eben, dass sein in der Nachbarschaft gelegenes Haus dann zusammenbricht, absackt. Also die streiten sich jetzt vor Gericht, dieses Bauvorhaben ist erst einmal stillgelegt. Das ist nicht der einzige Streit dieser Art, der ausgefochten wird. Immer mehr Leute, die es sich leisten können, die ohnehin schon große Villen haben, möchten eben auf noch größerem Fuß wohnen. Und da sie nicht zur Seite ausweichen können, geht es nach unten, zum Teil 4 Stockwerke tief, wo dann ein Schwimmbad entsteht oder ein Kino entsteht und all solche Dinge, die solche Leute offenbar brauchen.
Offenbar. Manchmal sprechen Stadtsoziologen auch in Bezug auf London von toten Stadtlandschaften. Sie haben es gerade schon angesprochen. Manche wohnen gar nicht in diesen Häusern, sondern kommen hin und wieder, wie vielleicht potente Russen, die vielleicht zuvor den Staat geplündert haben. Oder der arabische Frühling hat ja auch Londons Hausverkäufern Abermillionen beschert. Heißt das, dass diese Stadt eben auch von manchen nur temporär genutzt wird?
Ja, und das ist, finde ich, der größte Skandal eigentlich, dass Leute, die Geld haben, hierher kommen, hier wohnen oder so, das ist ja noch einigermaßen okay. Aber dass viele solche Oligarchen oder Scheichs oder sonstige reichen Leute dieses rein als Spekulationsobjekt hier nutzen und ganze Straßenzüge in guten Vierteln nachts oder abends überhaupt nicht mehr beleuchtet sind, weil kein Mensch in diesen wunderschönen Wohnungen aus viktorianischer Zeit wohnt. Das ist schon ein Riesenskandal, weil das sickert natürlich nach unten durch. Wenn dort eben kein Wohnraum mehr ist, dann versuchen die, die Wohnraum suchen, eben auf andere Weise an Wohnraum zu kommen, verdrängen dort wieder Leute. Also das hat einen Verdrängungseffekt und macht diesen Wohnungsmarkt eben noch viel schwieriger, als er ohnehin schon ist und ist ein politischer Skandal, der bisher nicht gelöst ist.
Wir ziehen weiter nach Islington, einem Stadtteil im Norden Londons, in dem Heinrich der VIII. Mal ein paar Jagdhäuser besessen hat. Damals war das noch ein ganz idyllisches Dorf. Heute hat sich Islington zu einer beliebten Wohngegend gemausert. Und hier war das Arsenal-Stadion. 2006 wurde es abgerissen. In dessen Umgebung hatte sich Nick Hornby, der britische Schriftsteller und Drehbuchautor, eingemietet.
Es war sinnvoll, in die Gegend zu ziehen, auch aus anderen Gründen. Dein Geld reicht in den verfallenen Gegenden von Nord-London viel weiter, als das in Shepherd's Bush oder Notting Hill der Fall ist. Und die öffentliche Verkehrsanbindung ist gut. 5 Minuten von King's Cross, 2 U-Bahn-Linien, Millionen von Bussen. Aber wenn ich ehrlich bin, war der Umstand, das Stadion von der eigenen Wohnung aus zu Fuß erreichen zu können, die Erfüllung eines bemitleidenswerten, 22 Jahre lang gehegten Wunsches. Und es hat keinen Zweck zu versuchen, das Ganze logisch erscheinen zu lassen. Es machte Spaß zu suchen. Eine Wohnung, die ich mir ansah, hatte eine Dachterrasse, von der man einen Teil der Fassade des Stadions überblickte, und man konnte die riesigen Buchstaben sehen. Arson, nicht mehr als das, aber es war gerade noch genug, um das Blut in Wallung geraten zu lassen. Außerdem lag die Wohnung, für die uns zu viel abverlangt wurde, an der Strecke, die der offene Bus fährt, wenn wir etwas gewinnen. Die Räume waren kleiner und dunkler als die, die wir jetzt haben, aber das Wohnzimmerfenster umrahmte die ganze Westtribüne. Ich hätte, während ich an diesem Buch schreibe, eine Pause machen, hinaussehen und erfrischt an den Computer zurückkehren können. Am Ende mussten wir uns auf einen weniger göttlich inspirierten Ort einlassen, eine Wohnung mit Ausblick auf Finsbury Park. Selbst wenn du auf einem Stuhl stehst und deinen Kopf aus dem Fenster steckst, kannst du nichts sehen. Nicht mal den Meisterschaftswimpel der Barclays League, den wir zurzeit, da ich das schreibe, auch wenn ich fürchte nicht mehr allzu lang, immer noch flattern lassen können. Aber trotzdem, Leute parken ihre Wagen vor dem Spiel in unserer Straße. Und an einem windigen Tag ist die Lautsprecheranlage klar vernehmbar, selbst im Inneren der Wohnung, wenn die Fenster offen sind.
Teil 2, der Tag heute auf Weltreise in London. In dieser pulsierenden Stadt ist immer was los. Im Hyde Park in London zum Beispiel, wo Christo gerade seine Mastaba, eine Nachempfindung altägyptischer Grabbauten, ausstellt. Schwimmer, Schwäne, Enten und Tretboote kommen dieser gigantischen Skulptur aus mehr als 7500 liegenden und gestapelten Ölfässern am nächsten. Ist das Kunst oder kann das weg? Fragen sich einige Londoner irritiert. Auch die hat unser Kollege Thomas Spickhofen getroffen.
7506 leere Ölfässer, quer aufeinandergelegt, 20 Meter hoch, eine oben abgeschnittene Pyramide, mehr ein Trapez, und die Fässer bunt angemalt, an den Außenwänden rot und weiß, die Seiten knallig rot, violett und orange. Das ist The Mastaba. Mehr als 50 Jahre hat Christo gebraucht, um dieses Projekt endlich zu realisieren. Geht herum, sagt der 83-Jährige, seht es euch an, mehr kann ich euch nicht dazu sagen.
Walk around. See it. Nothing I can say anymore. I hope you enjoy it.
Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, fügt Christo noch hinzu. 3 Millionen Pfund kostet den Künstler das Projekt, alles finanziert aus seiner eigenen Tasche, erklärt Christo. Seit Anfang April wurde The Mastaba aufgebaut. Für 3 Sommermonate ist die schwimmende Pyramide jetzt der Blickfang auf der Serpentine, dem See im Londoner Hyde Park. Die Idee sei vor 2 Jahren entstanden, erzählt Hans-Ulrich Obrist, künstlerischer Direktor der Serpentine Gallery.
Er hat hier einen sehr schönen Vortrag gehalten. Wir haben einen Spaziergang gemacht im Park. Er hat auf einmal auf der Brücke gestoppt, hat auf diesen Punkt gezeigt und hat gesagt, hier.
Und so liegt The Mastaba jetzt da, 600 Tonnen schwer. 32 Anker halten sie auf ihrer Stelle mitten in der Serpentine. Die Reaktionen sind gemischt. Bianca aus Schottland hat noch nie von Christo gehört und weiß nicht so recht, was sie von dem Klotz im See halten soll.
Is it just purely to, does it have a function or is it just art?
Hat das eine Funktion oder ist das einfach nur Kunst, will Bianca wissen. Nick ist oft im Hyde Park joggen. Er findet The Mastaba ganz schön, diese knalligen Farben vor den Bäumen des Parks.
How beautiful the trees are behind and then that pop of color. That is what stands out to me, definitely.
Monika aus Argentinien hat 45 Jahre hier gewohnt, direkt am Hyde Park. Ich habe mich auch ohne dieses bunte Monstrum wohlgefühlt, sagt sie.
I find it a little bit of an invasion somehow. I don't know. I don't understand that piece very well.
Monika empfindet The Mastaba wie einen ungebetenen Eindringling. Überhaupt verstehe sie das Teil nicht besonders. Der Künstler selbst kann ihr dabei allerdings auch nicht helfen. Er wolle mit dieser Installation gar nichts Besonderes sagen, sagt Christo.
Any interpretation is legitimate, critical or positive, all make you think. This is why we're human, to think. Thank you very much.
Jede Interpretation sei zulässig, ob negativ oder positiv. Alles rege ja zum Denken an und das mache schließlich den Menschen aus, sagt Christo. The Mastaba im Londoner Hyde Park ist noch bis zum 23. September zu sehen. Die dazugehörende Ausstellung in der Serpentine Gallery bis zum 9. September.
Und alles kostenlos. Christo floh 1956 aus Bulgarien. Er ist amerikanischer Staatsbürger und fügt sich mit seiner Lebensgeschichte bestens ein in die ethnisch farbige Palette dieser Stadt, die eine multikulturelle, eine multiethnische und multikonfessionelle Metropole ist. Und das verleitete den Kurienkardinal Walter Kasper vor längerer Zeit zu dem unvergessenen Satz, wenn er in Heathrow aus dem Flugzeug steige, komme er sich vor wie, Zitat, in der dritten Welt. Noch uneleganter geht kaum, aber der alte Mann beschreibt ein Faktum. In London ist der Anteil der weißen Briten bereits vor 4 Jahren zum ersten Mal auf unter die Hälfte gesunken, auf 45%. London, ein Schmelztiegel globaler Ethnien, regiert von einem Bürgermeister namens Sadiq Khan, 47 Jahre jung, Muslim und Sohn pakistanischer Einwanderer, Vater Busfahrer, Mutter Heimarbeiterin, 7 Geschwister, pro-europäisch. Jens-Peter Markwald, wie hält diese Stadt, er diese Stadt zusammen?
Er hält sie zusammen, indem er versucht, alle anzusprechen. Er hat, als er gewählt wurde, er ist ja selber Muslim, nicht besonders praktizierend, aber er ist muslimischen Glaubens. Er hat sich, als er gewählt wurde, gleich an alle anderen Religionen gewandt und gesagt, ich bin für euch alle da. Wir leben hier die Toleranz und wir wollen sie auch in Zukunft leben. Und das ist sein Motto und weitgehend ist das in London auch so, dass die Ethnien, die Migranten, die verschiedenen Religionen hier sehr friedlich und bunt nebeneinander leben.
Es gibt aber dennoch einen unter- und einen, man könnte sagen, oberschwelligen Rassismus, einen manchmal auch überheblichen Patriotismus der britischen Ober- und Mittelklasse. Wie kommt Khan bei denen an?
Er kommt ganz gut bei ihnen an, vor allen Dingen auch deswegen, weil er sich ganz stark dafür einsetzt, dass London weiter stark an die EU angebunden bleibt, an die Europäische Union. London hat ja, als es hier in dem Referendum vor 2 Jahren um den Verbleib in der EU ging, mit großer Mehrheit dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Und Sadiq Khan hat sich sozusagen seitdem an die Spitze derer gestellt, nachdem ja die Mehrheit im Lande anders ausgefallen war, die versucht eben diesen Brexit möglichst weich ausfallen zu lassen, also möglichst viele Bereiche der Wirtschaft noch angedockt zu lassen an die EU. Und das macht ihn natürlich für die Manager interessant, für die Oberschicht, die letztlich ja auch davon verdient, wenn Handel und Finanzen gut laufen.
Das leuchtet ein. Es gab einige Attentate in London. Das letzte am 3. Juni des des vergangenen Jahres ausgeführt von drei Angreifern, die mit einem Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Passanten rasten und dann anschließend in einem nahegelegenen Viertel wahllos auf Menschen einstachen. 7 Menschen wurden getötet dabei und Dutzende verletzt. Der Bürgermeister hat danach gesagt, seine Stadt werde sich nicht einschüchtern lassen. Ich meine, das sind immer so diese Sätze, die man eigentlich immer hört. Aber wie erleben Sie die Stimmung, Herr Marquardt? Alles vergessen nach dem Prinzip Keep Calm, Carry On?
Ja, verdrängt, würde ich sagen, diese Probleme. Also eigentlich ist der Terror hier kein Thema. Kein Mensch hat dadurch wirklich sein Verhalten geändert. Die Leute fahren weiterhin U-Bahn und Busse und haben keine besonderen Vorkehrungen getroffen. Und wenn Sie hier das Stadtbild sich anschauen, dann ist das auch, dann sieht das auch nicht weiter aufgerüstet aus, als es vorher war. Es ist ja immer noch so, dass die meisten Polizisten hier in der Stadt nicht einmal Schusswaffen tragen, also ihren berühmten Bobby-Cappy aufhaben, aber eben nicht hochgerüstet sind. Es gibt an neuralgischen Punkten, da gibt es schon Polizisten, die eben auch mit Maschinengewehren, Maschinenpistolen stehen, aber der normale Bobby kommt immer noch sehr zivil daher und das ist, finde ich, für mich das stärkste Anzeichen dafür, dass hier die Normalität vorherrscht und die Leute nicht in Panik sind.
Und dennoch militarisieren sich ja europäische Metropolen, Beispiel Paris. Man schätzt zum Beispiel in London, ich habe gelesen, 400.000 Überwachungskameras, die Schritte der Bürger täglich verfolgen. Jeder Mensch wird im Durchschnitt, ich glaube, 70 Mal pro Tag gefilmt. Was bringt diese Überwachung außer einem vermeintlichen Gefühl von Sicherheit?
Also erstmal haben die Londoner damit kein Problem, daran haben sie sich gewöhnt. Diese Kameras hat es ja auch schon vorher gegeben, bevor es hier Terroranschläge gab. Also das gibt ihnen auch ein Gefühl der Sicherheit und diese Kameras haben auch dazu geführt, dass nicht nur Terroristen überführt worden sind, sondern auch, ich sage mal, gemeine Verbrecher, normale Verbrecher, also von Raubüberfällen etc. bis hin zu Diebstählen etc. Überall hat es dort immer wieder eben die Möglichkeit gegeben, durch den Abgleich solcher Fotos eben Täter zu überführen. Und insofern ist das hier voll akzeptiert. London oder überhaupt ganz Großbritannien ist sicherlich die Hauptstadt oder die Heimat solcher Überwachungskameras. Aber im Gegensatz zu Deutschland wird das hier nicht als Problem gesehen.
Wir machen einen kurzen literarischen Abstecher nach West Kensington, einem Viertel westlich der Londoner Innenstadt, das vor allem durch seine viktorianischen Reihenhäuser geprägt ist, dessen Zimmer auch gerne mal einzeln vermietet werden. Der britische Schriftsteller und Autor Hanif Qureshi, Sohn eines pakistanischen Vaters und einer englischen Mutter, hat hier mal in einem echten Drecksloch gewohnt.
Eigentlich bestand die Wohnung in West Kensington nur aus 3 großen, einstmals vornehmen Zimmern, mit so hohen Decken, dass ich erstaunt und mit offenem Mund die Dimensionen der Wohnung beglotzte, als stünde ich in einer verfallenen Kathedrale. Die Decke in diesen Zimmern war aber auch das Interessanteste an der ganzen Wohnung. In der Toilette am Ende des Flurs war das Fenster zerbrochen und der Wind pfiff einem direkt am Arsch vorbei. Die Wohnung hatte einer Polin gehört, die hier ihre Kindheit verlebt und die Zimmer in den letzten 15 Jahren an Studenten vermietet hatte. Als sie starb, kaufte Iva die Wohnung, inklusive Möbel. Die Zimmerwände waren mit einer uralten, verkrusteten Schimmelschicht überzogen und in jedem Raum gab es einen Klingelzug mit eisernem Griff, mit dem man früher die Diener aus dem Basement gerufen hatte, wo jetzt der Tourneemanager von Thin Lizzy wohnte. Ein Mann, erzählte mir Iva, der das Pech hatte, dass ihm Haare auf den Schultern wuchsen. An den tristen Wänden, von denen die Farbe abgeblättert war, hingen dunkle, zersprungene Spiegel und große, rußgeschwärzte Bilder, die, wenn wir nicht zu Hause waren, eines nach dem anderen verschwanden. Sonst gab es keine Anzeichen dafür, dass bei uns eingebrochen worden war. Erstaunlicherweise schien Iva sich nicht sonderlich über das Verschwinden der Bilder aufzuregen. »Herr Iva, ich glaube, es fehlt schon wieder ein Bild«, sagte ich. »Ach ja, dann haben wir wenigstens Platz für andere Sachen«, antwortete sie. Schließlich gestand sie uns, dass Charlie die Bilder klaute, um sie zu verkaufen, aber wir sollten ihn nicht daraufhin ansprechen. »Zumindest zeigt er einen gewissen Einfallsreichtum«, sagte sie. Trennwände in den 3 großen Räumen unterteilten die Wohnung in kleinere Zimmer. Gebadet wurde in der Küche. Es sah aus wie in einer Studentenbude. Eine elende und dreckige Absteige mit Linoleumboden und getrockneten weißen Blumen auf dem Kaminsims. Die großen, leeren Flächen der Zimmer wurden durch ramponierte braune Möbelstücke aufgelockert. Es gab nicht einmal ein Bett für mich. Ich schlief auf dem Sofa im vorderen Zimmer. Charlie, der auch nicht wusste, wo er bleiben sollte, schlief manchmal neben mir auf dem Boden.
Der Tag auf Weltreise heute in London. Wir springen jetzt in die Tube und steigen am Ufer der Themse wieder aus, hören schon von Weitem die Straßenmusiker, die gewissermaßen zum Kulturgut der Stadt gehören. Die stellten bislang zumindest, wie in jeder anderen Stadt auch, ihren Gitarrenkasten oder einen Hut fürs Kleingeld auf, in der Hoffnung, der Rubel möge rollen. Pustekuchen. Die britische Gesellschaft ist eine Bargeldlose geworden und das hat Folgen für die Musiker. Imke Köhler berichtet.
One, two, good afternoon, everybody. Hope you're having a really lovely day today. Hi, my name's Charlotte Campbell. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Sie hat sich einen guten Platz gesichert. Charlotte Campbell, die sich am Themseufer ihren Zuhörern vorstellt und ihre Songs präsentiert. Die Straßenmusikerin steht am London Eye, dem berühmten Londoner Riesenrad. Und ihre Musik gefällt Einheimischen und Touristen gleichermaßen.
Ich liebe es, hier zu sein, wenn es warm ist. All die Straßenmusiker, das ist tolles Entertainment. Ich genieße das.
Das ist echt, das ist ohne Computer, das ist direkt. Schön.
Im Gitarrenkoffer der 28-Jährigen liegen einige Scheine und viele Münzen. Ein- und zwei Pfundstücke. Gerade kommen neue hinzu. Hier funktioniert das alte Konzept noch. Wer die Musik mag, wirft ein Geldstück in den Koffer. Die Touristen haben in der Regel ja noch Kleingeld in der Tasche. Bei den meisten Briten sieht das allerdings anders aus. Denn auf der Insel wird inzwischen fast alles mit Karte bezahlt. Diese Erfahrung hat auch Charlotte Campbell gemacht.
Wenn ich in Bahnhöfen oder U-Bahnen spiele, wo hauptsächlich Pendler unterwegs sind, stelle ich fest, die haben kaum noch Bargeld dabei.
Kein Geld in der Hosentasche der Passanten heißt auch kein Geld im Gitarrenkoffer. Ein Problem für die Busker, die Straßenmusiker, die wie Campbell von den Einnahmen leben. Handlungsbedarf hat da auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan gesehen, der zusammen mit der Organisation Busk in London die Straßenmusikszene unterstützt. Die Stadt ist stolz darauf, eine Talentschmiede für Musiker zu sein und große Namen wie Adele, Dua Lipa oder Stormzy hervorgebracht zu haben. Vom Straßenmusiker zum Weltstar. In London ist das möglich und das soll auch so bleiben. Damit die Straßenmusik nicht ausstirbt, bekommen Passanten nun weitere Möglichkeiten zu spenden. Contactless heißt das Schlagwort. Das bedeutet bargeldlos spenden, ohne PIN und ohne Unterschrift. Laut Bürgermeister Khan eine Weltneuheit in der Künstlerszene. Die Musiker mieten dafür ein Kartenlesegerät, das wie ein etwas dickerer Taschenrechner aussieht. Kate Jones von Busk in London erklärt, wie es funktioniert.
Der Straßenmusiker bestimmt den Betrag, sagen wir 1 Pfund oder 2. Das Kartenlesegerät ist die ganze Zeit an, sodass der Musiker nichts tun muss. Und die Zuschauer können einfach hingehen und ihre Karte an das Gerät halten. Das ist dann so ähnlich wie eine Münze in den Instrumentenkoffer zu legen.
Welcher Betrag abgebucht wird, zeigt das Lesegerät im Display an. Zahlen kann man mit Geldkarten, über eine App per Smartphone oder mit Smartwatches, also Uhren, die einen Funkchip besitzen. Bei den Musikern kommt die Neuerung gut an. Aidan Smith, ein junger Singer-Songwriter aus Glasgow, der gerade den Sprung nach London wagt, hat auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute unverrichteter Dinge weitergehen, weil sie keine Münzen zur Hand haben. Er findet das neue Bezahlsystem großartig.
Als Straßenmusiker lebst du von der Großzügigkeit der Leute. Wenn die nicht spenden können, dann trifft dich das. Insofern ist die Kartenzahlung eine tolle Idee.
Auch Charlotte Campbell, die Kartenzahlung schon seit einiger Zeit erprobt, stellt zufrieden fest, dass es sich lohnt, mit der digitalen Zeit zu gehen.
Als die Leute immer weniger Bargeld hatten, habe ich gemerkt, dass mein Einkommen sinkt. Jetzt mit dem Kartenlesegerät ist es wieder auf dem alten Niveau.
Die bargeldlose Gesellschaft wird zur Kasse gebeten und das scheint sich offenbar auch zu lohnen. Für die Musiker, weil jeder irgendeine Karte zum Zahlen in der Tasche hat. Theresa May, Großbritanniens Premierministerin, spielte heute eine ganz andere Karte aus. Bei einer Klausurtagung ihres zerstrittenen Kabinetts am Vormittag im Landsitz der britischen Premiers nördlich von London. Der neue Plan, ein sanftestmöglicher Brexit, weitgehende Zugeständnisse, um die wichtigen Handelsbeziehungen des Landes zu den europäischen Nachbarn nicht zu gefährden. Jens-Peter Marquardt im Studio London, das gefällt den Hardliner nicht, dem europakritischen Flügel. Warum nicht?
Sie wollen sich total von der Europäischen Union lösen. Sie wollen also die Dinge, die eben ein weicher Brexit mit sich bringen würde, nämlich weitere Regulierungen, die Übernahme von Regulierungen durch die EU eben vermeiden, um die Freiheit zu haben, dass das britische Parlament alles selber bestimmen kann und dann auch Freihandelsabkommen selber aushandeln kann mit anderen Ländern der Welt. Also das ist das, was im Augenblick da in Chequers auf der Tagesordnung steht. Ein Ende ist nicht abzusehen. Sie haben es gesagt, seit dem Vormittag sitzen die dort zusammen. Die eine Fraktion der Brexiteers und die eben eine leichte Anbindung noch an die EU wollen, die vor allen Dingen sich um die Arbeitsplätze sorgen, die eben durch einen harten Schnitt mit der EU hier wegfallen würden. Das ist der große Konflikt und ich wage nicht zu prognostizieren, was da am Ende herauskommt. Irgendwann heute Nacht soll das ganze Treffen zu Ende gehen.
Gestern war May noch mal eben bei Merkel. Sie will ja nicht zuletzt mit ihrem Plan auch die Wiedereinführung der Grenzkontrollen an der nordirischen Grenze verhindern, weil eben diese Grenzkontrollen sozusagen als Bedrohung für den brüchigen Friedensprozess in Nordirland gesehen werden. Warum schwenkt sie jetzt plötzlich um?
Sie hat nicht umgeschwenkt, sondern das ist eben diese große Frage, wie man beides unter einen Hut bringen will. Also sich einerseits von der EU zu lösen, dann bekommt man zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland eben eine EU-Außengrenze. Und Brüssel und London haben sich darauf geeinigt, dass es vernünftig ist, dass dort weiterhin nur eine grüne Grenze ist, also dass ein freier Warenverkehr hin und her laufen kann. Aber wie man dieses, wenn man einmal die EU verlassen hat, weiter aufrechterhalten will, eben diese freie, offene Grenze auf der irischen Grenze, da gibt es bisher keine Lösung dafür. Darum streitet jetzt im Augenblick die britische Regierung intern. Und wenn sie dann eine Lösung anzubieten hat, dann wird der Streit eben zwischen London und Brüssel in Brüssel bei den Verhandlungen dann noch losgehen. Also das ist ein wahnsinnig kompliziertes Problem. Klar ist, dass im März 2019, also in ein paar Monaten, Großbritannien die EU verlassen wird. Aber wie dann die Bedingungen für diesen Austritt aussehen, das ist allen noch schleierhaft. Mhm.
Außenminister Boris Johnson ist einer dieser Brexit-Hardliner. Der hat Mays Pläne für völlig inakzeptabel gehalten und der droht jetzt mit dem Ende der Regierung und May kontert zurück, es gebe so wörtlich eine Generation junger Abgeordneter, welche die rebellierenden Minister ersetzen könnten. Ist das so?
Ja, das könnte so sein am Ende dieses Tages, dass ein Teil der Regierung zurücktritt. Boris Johnson, wie gesagt, ist einer dieser Brexiteers. David Davis, der Brexit-Minister, gehört auch zu denen, die einen Hartschnitt wollen. Liam Fox, der Handelsminister etc. Das sind alles Leute, die eben eine klare Trennung wollen. Und wenn eben am Ende des Tages es eher auf die weiche Lösung herausläuft, müssen sich diese Minister die Frage stellen, ob sie dieser Regierung noch angehören wollen. Die Probleme von May sind dadurch nicht gelöst. In der Tat sind diese Minister ersetzbar, aber das heißt, dass ihre Minderheitsregierung, die sie ohnehin schon hat, auf noch weniger Abgeordnete im Parlament zählen kann. Also die Schwierigkeiten werden dann eher größer als kleiner.
Airbus, Siemens, BMW, sogar die Traditionsmarke Jaguar, Land Rover, immer mehr Industrieunternehmen in Großbritannien wagen sich in Sachen Brexit inzwischen aus der Deckung und fordern ganz offen eine Abkehr vom harten Brexit-Kurs der Regierung und sie drohen mit Abwanderung. Wie ernst ist das zu nehmen?
Das ist ernst zu nehmen, denn im Augenblick ist es so, dass die britische Wirtschaft und die kontinentaleuropäische Wirtschaft total miteinander verflochten sind. Also die Unternehmen, die Sie genannt haben, deren Endprodukte bestehen aus Komponenten, aus Bauteilen, die in verschiedenen Ländern der EU eben auch zum Teil in Großbritannien gebaut werden. Airbus beispielsweise stellt die gesamten Flügel für die Airbus-Flugzeuge. Airbus in Großbritannien stellt die gesamten Flügel für die Airbus-Produktion in anderen Ländern her. Ein Jaguar Land Rover besteht nur zum Teil aus Teilen, die in Großbritannien hergestellt werden, aber auch aus Elektronik, die beispielsweise aus Deutschland kommt. So, und wenn es jetzt eben dazu kommt, dass die Zollunion zwischen Großbritannien und dem Kontinent aufgehoben wird, dann werden Zölle erhoben, werden nach WTO-Standard, nach den Standards der Welthandelsorganisation, dann wird jedes dieser Bauteile teurer werden. Und das führt dazu, dass solche verflochtenen Produktionen in Großbritannien nicht mehr profitabel sind und dass dann diverse Fabriken hier dicht gemacht werden und auf den Kontinent verlagert werden.
Reden wir am Schluss nochmal über etwas sehr Erfreuliches, was das Königreich im Moment noch viel mehr bewegt. Reden wir über Fußball. Denn am vergangenen Dienstag hat die englische Fußballnationalmannschaft mit 4:3 ihr chronisches Elfmeter-Trauma gegen Kolumbien, zumindest vorerst, muss man sagen, überwunden. Morgen im Viertelfinale tritt England gegen Schweden an. Haben alle schon geübt und singen jetzt aus voller Kehle Football's Coming Home?
Das wird hier an jeder Ecke geübt, also das ist der Hit dieser Tage. Ich war an diesem Abend in einem Konzert von Emily Sandé, großartige Sängerin, stammt aus Schottland, also keine Engländerin. Die hatte hier ein Open-Air-Konzert in Greenwich am Naval College, was im Übrigen auch ein Tipp ist für Touristen, dort mit dem Schiff hinzufahren. So, und während dieses Konzert ging das Spiel zu Ende und England hatte gewonnen. Das wurde dann natürlich irgendwie klar, dadurch, dass die Leute, die da saßen, ja ihre Handys gezückt hatten. Und Emily Sandé kriegte das mit auf der Bühne und hat sofort dieses Lied angestimmt. Football is coming home. Großartige Stimmung war da und alle sind mit diesem Lied auf den Lippen nach Hause gefahren.
Und Sie auch? Können Sie singen?
Ich kann es auch, aber das tue ich bitte nicht. Ich möchte jetzt die Hörer nicht verschrecken.
Okay. Jens-Peter Marquardt, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie sich eine Stunde Zeit genommen haben, um uns durch Ihre Stadt zu führen und vermutlich jetzt wieder in Sie eintauchen werden. Nehmen Sie die U-Bahn oder vorher noch einen coolen Drink irgendwo in einer coolen Bar?
Ich fahre in der Tat mit dem Bus nach Hause. Übrigens, um nochmal zum Anfang Ihrer Sendung zu kommen, zu George Orwell. Ich wohne nur drei Häuser entfernt von der Wohnung, wo seinerzeit George Orwell gewohnt hat, am Rande des Hampstead Heath. Und ich gehe nicht in die Bar, um mich abzukühlen, sondern ich springe in einen der Teiche in diesem wunderbaren Park im Hampstead Heath und schwimme dort eine Runde.
Guck mal an, so leben Korrespondenten. Herzlichen Dank. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, hat Goethe im westöstlichen Divan geschrieben, die Luft einzuziehen und sich ihrer zu entladen. London, hat der Kollege von der Welt Thomas Kielinger geschrieben, sei wie dieses Auf und Ab des Atemholens, die Stadt raube einem den Atem und entließe ihn wieder ins Keep Calm and Carry On. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
Have you seen the old man in the closed down market? Kicking up the paper with his worn-out shoes. In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.